Auch ein kleines Loch in der Baukonstruktion kann bereits große Schäden anrichten. Darum ging es in der letzten Folge. Heute wollen wir Ihnen zeigen, mit welchen einfachen Kniffen und vorgefertigten Lösungen man richtig gute Ergebnisse bei der Luftdichtheit auf der Baustelle erzielt.
Herzlich willkommen bei Blodor Wissen. Klartext zur Luftdichte und Qualität am Bau oder kurz der Podcast gegen Angstschweiß auf der Baustelle. Hallo, ich bin Heide Merkel von Profima.
Herr Merkel von BMI, bei der Erdzeit.
Okay, Holger, dann lass uns gleich loslegen. In der vergangenen Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass ein großer Bauschaden entstanden ist, nur weil ein Lüftungsrohr nicht abgedichtet war. Also gar nicht. Die eine Hälfte war gar nicht abgedichtet, die andere war mit Schaum.
Ein bisschen.
Und jetzt wollen wir zeigen, wie kann man denn solche Durchdringungen, wie kann man Kabel, Rohre, andere typische Übergänge gut abdichten. Und eine typische Situation auf einer Baustelle ist ja Kabel. Da kommst du auf die Baustelle und 1000 Kabel hängen runter. Was machst du da?
Okay, wir müssen das vielleicht mal ein bisschen einteilen. Bei Kabeln geht es in erster Linie darum, was sehe ich von den Kabeln? Wenn ich die Enden der Kabel sehe, ist es relativ einfach, weil dann kann man mit Manschetten arbeiten. Die Manschetten haben vorgefertigte Löcher oder ich mache sie eben selber und ich kann diese Enden der Kabel durchziehen. Wenn wir die Kabel so sehen, dass die an einer Stelle reinkommen, an anderer Stelle rausgehen, also quasi da durchhängen, wird es ein bisschen schwieriger, weil wir dann einfach nur mit bestimmten Manschetten arbeiten können, die man eben nachträglich da einbauen kann, die aber nicht ganz so effektiv sind.
Was meinst du mit nicht ganz effektiv? Dass es also gar nicht dicht ist oder dass die Dichtheit irgendwann aufhört? Oder was meinst du mit nicht ganz so effektiv?
Na, die besten Manschetten haben eigentlich die Eigenschaft, dass man nachträglich die Kabel noch bewegen kann. Mhm. Und die Manschetten, die man nachträglich verwendet, die werden aufs Kabel geklebt und dann ist einfach immer so eine gewisse Schwachstelle.
Ah, okay, das ist das Gleiche wie normalerweise. Also viele benutzen ja Klebebänder, um Kabel abzudichten. Aber da ist ja auch so, wenn du einmal das Klebeband festgeklebt hast, dann kannst du da nichts mehr hin und her zuppeln. Und deswegen sind ja diese Manschetten so beliebt.
Richtig. Dann haben wir ja die Situation, dass es sich nicht nur um ein Kabel handelt, sondern um viele Kabel, Kabelbäume, also diese ganzen Leitungen, die da durchgezogen werden. Und bei der Situation ist eine Lösung, dass man vielleicht mal so ein paar Kabel zusammenfasst. Also wir reden da schon stellenweise von 50 Kabeln, die da die Baustelle passieren auf einen Schlag. Und da ist die Lösung, dass man eben von mir aus 8 Kabel oder so 8 bis 10 Kabel zusammenfasst, die außenrum klebt und die Zwischenräume zwischen den Kabeln zum Beispiel ausspritzt. In Deutschland kann man das machen, in Frankreich würde das zum Beispiel nicht gehen, aber hier ist es normalerweise meines Wissens kein Problem.
Und viele schimpfen ja immer, dass nicht luftdicht verarbeitet wurde, der Handwerker ist schuld und so, aber oft kommt ja der Handwerker auch an unlösbare Situationen. Vielleicht magst du da mal ein Beispiel schildern.
Unlösbare Situationen entstehen meistens erst, nachdem es luftdicht war. Eine häufige Situation oder eine Situation, über die viele schimpfen, ist die, dass die Luftdichtheitsebene schon fertig war und dann kamen bestimmte Gewerke, wie zum Beispiel Elektro oder Sanitär oder Lüftungsbau, Photovoltaik und sonstiges und die Luftdichtheitsebene wird dann zerstört und es wird dann nicht nachträglich wieder abgedichtet. Das ist so diese Situation. Und ein Beispiel wäre eine Innenwand, sei es aus Holz oder ein Unterzug, ist genau dieselbe Situation. Bleiben wir bei der Innenwand, Holz oder auch Mauerwerk. Der Elektriker möchte dann kein Loch bohren, sondern schneidet auf der einen Seite der Innenwand die Luftdichtung auf, schiebt sein Kabel rein, schneidet es auf der anderen Seite auch auf und zieht sie da wieder raus. Und dann muss eben irgendeiner damit klarkommen.
Aber das wäre doch in dem Fall, es liegt ja die Verantwortung beim Elektriker,
Ja.
das zu lösen. Da gibt es ja auch inzwischen Lösungen, also bei Proklima die Instabox oder die Elektrikerbox, wo man einfach alles mit hat, damit man einfach Löcher quasi öffnen kann und dann wieder verschließen kann.
Genau, da, was dann kommt als Spruch vom Elektriker ist, er kann das nicht wieder abdichten, es ist nicht mein Gewerk. Haben wir schon mal live gehört und ist relativ tragisch, weil eigentlich die dafür, die Löcher machen, auch dafür verantwortlich sind, sie wieder zuzumachen. Das mit der Instabox ist eine gute Sache, weil ich kann mit der Instabox, wenn ich die so schrittweise aneinander setze oder stückchenweise mit mehreren Instaboxes, die aneinander setze, kann ich quasi einen Kanal bauen, den ich über diese Kabel drüber ziehe und ringsherum mit der Luftdichtungsebene verklebe und dann ist es auch wieder dicht.
Es gibt ja einen Spruch, das heißt immer, der Elektriker ist der natürliche Feind der Luftdichtung, was aber auch wieder gemein ist in der Hinsicht, weil ja viele Elektriker schon inzwischen darauf achten. Die werden ja auch geschult und inzwischen sind die ja auch dafür verantwortlich für ihr Gewerk, dass
Ja,
das
verantwortlich waren sie schon immer,
ja.
nur war eben diese, ja, es war das Bewusstsein nicht da.
Ja.
Und auch von der Ausbildung her, beziehungsweise von, ja, es ist ja meistens so, es war ja bei allen Gewerken so, es hat ja keiner so richtig ernst genommen, wenn wir mal in die 90er oder so zurückgehen. Gehört haben die das alle schon. Also seit den 60ern wird des letzten Jahrhunderts wird über Luftdichtheit geredet und so langsam kam das dann in die Gewerke. Und es gibt immer erst dann, es bewegt sich immer erst dann, was bei den einzelnen Gewerken, wenn es die ersten Schäden gab und wenn die ersten Betriebe entweder ja, das nicht überleben, diesen Schaden. Ja, oder wenn eben mit richtig vielen Gutachtern, Rechtsanwälten und so weiter, ja, wenn die ersten da eins draufkriegen und das sich dann rumspricht in den Innungen. Und es war bei den Zimmerern relativ früh, dann kamen die Dachdecker, irgendwann kamen die Elektriker und mittlerweile ist es so, dass es auch Produkte für die Elektriker gibt, damit die luftdicht arbeiten können.
Ja, und die Zimmerer sind ja eigentlich schon luftdicht affin, denkt man. Oder zumindest in meinem kleinen Kosmos dachte ich immer, es sei so. Dann habe ich mal auf einer ganz, also einer privaten Veranstaltung ein paar Zimmerer getroffen und die meinten nur so, boah, das mit der Luftdicht ist ja voll anstrengend. Jetzt wird man ja deswegen noch verklagt. Jetzt müssen wir es halt richtig machen. Und das fand ich schon, ich dachte, das sei ein Scherz, aber das war ernst gemeint. Und es ist also auch eine gute Lösung. Ich kenne einen Zimmerer, der macht jetzt Blow-Door-Tests selber. Also nicht so die Abschlussmessung, sondern nachdem er fertig ist mit seiner Arbeit mit der Luftdichtung, weist er quasi nach, dass die Ebene luftdicht ist. Dass falls jemand anders kommt, falls ein Elektriker kommt oder irgendjemand da was reinschneidet, er sagen kann, hey, hier ist der Nachweis, bei mir war es noch dicht.
Genau, und was dazu noch kommt, das ist, dass viele jetzt einfach Fotos machen, viele Fotos von ihrer Bausituation und die letzten Endes dann den entsprechenden Leuten unter die Nase halten können. Auch viele, viele Bauherren, also normalerweise, wenn man so zu Schäden kommt oder irgendwelche schwierige Situationen dann entstanden sind, dann ja, ist einfach die Frage nach Fotos. Gibt es Fotos von der Bauphase? Viele Bauherren haben endlos viele Fotos gemacht. Seit es Smartphones gibt, ist das überhaupt kein Thema mehr. Oft machen sie die falschen Fotos, aber
Was meinst du mit falschen Fotos? Von
ja,
außen
dann,
fotografiert,
ja,
weil es
und
schön
das
aussieht?
Mauerwerk und wenn der Ringanker drauf kommt und das Dach aufgeschlagen wird und
Ja.
so weiter. Aber nicht von den Details der Luftdichtung. Und das kann ich nur empfehlen,
Also
also
was
jedem
würdest du denn jetzt
Handwerker.
konkret empfehlen? Was sollten die fotografieren? Beziehungsweise nicht nur Hausbesitzer, sondern was sollte ein Bauleiter jetzt zum Beispiel fotografieren?
Einmal die Übersicht. Bei der heutigen Auflösung von den Fotos kann man da schon reinzoomen und ein bisschen was erkennen, zumindest. Ein bisschen aus der Nähe, vielleicht die Verklebungen, vor allem die Durchdringungen, die Wandanschlüsse. Ja, da kann man dann schon was mit anfangen, auch wenn es nachträglich zu irgendeinem Schaden kommt.
Und diese baubegleitenden Blow, oder in dem Fall war es ja nicht mehr baubegleitende Blow-Door-Messung, sondern es war einfach eine Blow-Door-Messung, damit er sich absichert, der Zimmerer. Wann würdest du denn diese baubegleitende Blow-Door-Messung ansetzen? Auch wenn gerade die Luftdichtheitsebene abgeschlossen ist? Also einfach nur, damit man weiß, jetzt kann man beruhigt, jetzt ist die Basis gelegt, das Wichtigste vom Haus steht, jetzt kann man weitermachen? Oder wann würdest du den Blower-Door-Test einfügen?
Wenn die luftdichte Ebene da ist, aber zur luftdichten Ebene gehört eben nicht nur, gehört nicht nur die Folie im Dach, sondern zum Beispiel auch, dass die Fenster eingebaut sind, der Innenputz, die Türen. Oft hat man eine Bautür noch, also es ist gar nicht mal so einfach, eine baubegleitende Messung zu machen, zum richtigen Zeitpunkt, den zu wählen. Also das bedeutet, dass die Bauleitung oder eigentlich die gesamte Planung schon in diese Richtung gelenkt werden muss, dass wenn
Also
die
wer
Folie
lenkt?
gemacht ist, ja, also die Planung oder die, ja, Bauleitung, die so ein bisschen den Fokus darauf hat, dass man die luftdichte Ebene kontrollieren sollte, wird ja auch häufig gemacht. Also es gibt viele Bauträger, viele Architekten, Energieberater, die das von vornherein mit einplanen und sagen: Achtung, bevor die Gipskartonplatten oder der Ausbau da hochkommt, wird nochmal das Ganze überprüft. Das ist der richtige Zeitpunkt. Die Fotos sind aber genauso wichtig. Also aus den Fotos kann man schon auch sehen, ist das richtig gemacht. Und ja, das meiste kann man auch, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man auch optisch beurteilen.
Und nochmal zurück, weil in der Folge geht es ja um Lösungen. Wir haben ja gesagt, Kabeldurchdringungen bei Elektroinstallationen, da machen wir, wenn es geht, Manschetten. Wenn es nicht geht, also wenn schon, ne, wenn man nicht mehr rankommt oder an ein Ende nicht rankommt, dann auch Manschetten, aber die quasi festkleben, die nicht mehr hin und her rüttelbar sind. Kabelbäume.
Ja, die haben wir schon mit dem Ausspritzen genannt und die einzelnen Kabel fassen und dann wiederum vielleicht nicht alle 50 Kabel durch ein Loch durch, sondern eben das Ganze etwas verteilen, wenn das noch möglich ist. Oftmals ist es möglich. Das ist eigentlich so, aber
Oder von
mit
vornherein
gängigen
Rohre,
Mitteln.
große Rohre legen, damit alle Kabel durch ein Rohr gehen oder eine Installationsebene.
Installationsebene ist natürlich die allererste Sache, die man einplanen sollte. Tunnel bauen, also wenn wirklich die Kabel nach draußen gehen, und das tun sie eigentlich nur bei der Photovoltaik, wo die Kabel durchs Dach müssen, oder sie tun es, wenn man in einen benachbarten Raum geht, in einen Anbau zum Beispiel. Normalerweise gehen die Kabel an einer Stelle raus und in eine andere rein, da würde ich eher einen Tunnel bauen
Okay,
oder das Ganze einhausen.
ja. Und du hast ja auch gerade Planung erwähnt und Planung ist einfach wahnsinnig wichtig. Eigentlich ist es ja vorgegeben vom Luftdichtheitskonzept, trotzdem wird es immer wieder unterschätzt. Ich habe auch oft öfter das Gefühl, die Baustelle fängt an und dann heißt, ah ja, wir müssen ja irgendwo die Luftdichtung machen. Und ein Zimmerer meinte, das ist natürlich immer dieses Bashing, ne? Die Handwerker finden die Architekten blöd, die Architekten finden die Zimmerer blöd oder die Handwerker blöd. Und er hat gesagt, na ja, wenn ein Architekt nicht weiter weiß, wegen der, ne, wie er den Anschluss löst, dann malt er einfach einen Baum nur davor.
Ja,
In der Zeichnung.
genau.
Und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass die luftdichte Ebene, das ist sowas, ach, das muss ich noch machen, das ist wie Zähne putzen, ne? Oder irgendwie, ja, irgendwie macht man es halt, oder?
Genau, und vor allen Dingen ist es ja in der Planungsphase, da wird auch, also in der Norm steht ja drin, man muss quasi mit einem Stift, ohne abzusetzen, die luftdichte Ebene durchmalen können. Aber wenn einem nichts mehr einfällt, dann malt man einfach gerade weiter. Also gerade mal so schnell, dass es keiner sieht. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch gebaut werden können. Und da scheitert es schon dran. Also Luftdichtheit, oder Luftdichtheitsebene hat auch ein bisschen was mit Nachdenken zu tun.
Ja.
Vor allen Dingen dann auch, ist ja noch viel schlimmer in der Sanierung.
Ja. Also die Empfehlung ist also, falls möglich, vorher planen, nachdenken, überlegen, wo sind die Anschlüsse, welche Details, wo kommen die Durchdringungen, kann man vielleicht eine Installationsebene machen, dann reden, gewerkeübergreifendes Arbeiten sozusagen, dass entweder die Gewerke miteinander reden oder der Bauleiter dafür sorgt, dass einfach genau der Bauablauf kommuniziert wird und geschaut wird, wer was macht. Und dann halt, wenn es schon zu spät ist, sozusagen, man eine Baustelle mit den 30, 300 Kabeln kommt, Zähne zusammenbeißen und dann im Zehnerpack abdichten.
Zum Beispiel, bei 300 natürlich etwas hochgegriffen ist, aber 50 habe ich schon erlebt. Ja.
Okay. Dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema zurzeit, Rohrdurchdringungen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Rohre abzudichten, also mit Klebeband, dass man so ganz kleine, wie heißt das, so Abschnitte macht vom Kleber, also dass man kleine Klebebänder macht, kleine Klebebandabschnitte und die dann ganz sanft
Schrittweise.
schrittweise an das Rohrrand klebt. Also es ist wichtig, dass man es nicht einfach so wie so ein Tesa abrollt und einmal drum rumrollt, sondern dass man einzeln einfach diese kleinen Abschnitte, diese 5 cm Abschnitte hinklebt, schrittweise hinklebt. Magst du mal kurz erklären, warum?
Das schrittweise Abkleben hat den Vorteil, dass man das Ganze etwas fixieren kann. Also man, wenn ich mit der Klebebandrolle einmal außenrum gehe oder fünfmal außenrum, dann treffe ich immer wieder dieselben Stellen, die unter Umständen auch nicht aufeinander verkleben. Mit diesen schrittweisen Vorgehensweise kann man meinetwegen im 90-Grad-Winkel mal was kleben und dann hat man einfach viel mehr, wie soll man es erklären,
Auch Kontrolle drüber, ob das wirklich dicht ist.
viel mehr Möglichkeit, es anzudrücken. Und
Ja.
Klebebänder müssen angedrückt werden, sonst
Ja.
hält es auf Dauer nicht.
Ja.
Das ist die Variante, die ist etwas knifflig, aber genauso wie es sich jetzt gerade anhört, ist es auf der Baustelle. Und bei Rohren ist es auch die erste Wahl mit den Manschetten. Aber auch hier, wenn das Rohr schon da komplett ist, ist es schwierig, die Manschette noch anzubringen. Das heißt, die Manschetten müssten immer auf der Baustelle sein und die Gewerke, das ist ja nicht der Zimmerer, sondern das ist dann der Sanitärbetrieb zum Beispiel, müssten im Prinzip diese Manschetten über die Rohre drüber ziehen,
Ja.
bei der Installation.
Und wichtig ist auf keinen Fall Schaum. Das hat man ja an der vorherigen Folge gesehen. Schaum ist, wie hast du nochmal gesagt?
Schaum
Irgendwelche.
und Silikon ersetzen Präzision. Ist
Genau.
nicht von mir, ist geklaut, aber habe ich mal in der Zeitschrift gelesen und es ist sehr, sehr treffend.
Ja, und trotzdem wird Schaum halt einfach gerne eingesetzt. Lass uns aber weiter mit Lösungen machen. Vorsicht bei Ecken und Kunststofffenstern, das ist eine Überschrift in dem Artikel, den du mit meinem Kollegen oder unserem Kollegen Jens Lüder-Herms von der Forschung und Entwicklung geschrieben habt. Da habt ihr ja die verschiedenen Detaillösungen, die wir hier gerade auch durchgehen, aufgelistet. Und hier habt ihr dazu geschrieben, Lage der luftdichten Ebene muss dabei definiert werden.
Genau. Bei Fenstern trifft man immer häufig zum einen mal, dass alles mit Kompressbändern gemacht ist, die nur bedingt dicht sind von ihrer Struktur her. Sagen wir mal so, wenn die so verarbeitet werden, wie es auf der Verpackung steht, hat man eine große Trefferquote. Ist aber nicht so. Also die quillen meistens sehr weit auseinander oder quillen sehr, sehr weit auf und sind dann per se nicht mehr dicht. Die Anschlusssituation, also wo das eine Band aufs andere trifft, also wo die enden, da ist es undicht und an der Ecke werden sie auch oftmals einfach rumgezogen, sodass da ein Loch entsteht. Zum anderen hat man so, hat man das Problem, dass im Bereich der Fensterbank wandert die luftdichte Ebene oft sehr weit nach außen, damit die Fensterbank da reingeschoben werden kann. Und somit hat man da die anderen Bänder oder der Rest der luftdichten Ebene um das Fenster herum an einer anderen Stelle sitzt. Wenn man in den Querschnitt geht, hat man da einfach ein natürliches Loch in den Ecken an der Fensterbank. Vor allen Dingen, bevor die Fensterbank eingebaut wird und wenn das dann hinterher nicht richtig abgedichtet wird, dann haben wir auch da eine
Aber was ist die Lösung
Situation.
jetzt? Also was ist da die Lösung?
Die Lösung ist natürlich erstmal, oder die bessere Variante ist immer mit Klebebändern zu arbeiten, wo ich dann verfolgen kann, dass das ringsrum einfach auch dicht ist. Dazu kommt auch noch, dass die Kunststofffenster, vor allen Dingen die Aufdopplungen, sind innen hohl. Das heißt, irgendwo kommt die Luft rein und verteilt sich dann nach innen. Das wird oftmals gar nicht dicht.
Und was hältst du von unseren Formteilen, also von uns, meine ich von Proklima, Incarv und Invex und so?
Die würde ich dann vor allen Dingen verwenden, wenn es um Dachflächenfenster geht, ist ja der andere Typ Fenster, wo es immer zieht. Also die Blower-Menschen, die gehen erstmal zum Dachflächenfenster, weil da haben sie ihren ersten Achtungserfolg. Und da kann man die sehr gut einsetzen, einfach deswegen, weil es wird immer wieder versucht, mit normalen Klebebändern in irgendwelche Fugen reinzukleben oder in irgendwelche Ecken
Aber was
reinzukleben.
sagst du, was sind für dich normale Klebebänder?
Normale Klebebänder ist das ganz normale Klebeband, das jeder so verwendet, egal von welchem Hersteller. Auch mit Proclima, zum Beispiel dem Tescon, ist es schwierig, in diese Ecken reinzukommen, dass die wirklich dicht sind. Und das kriege ich natürlich mit diesen vorgefertigten Lösungen viel, viel besser hin.
Was macht man, wenn man den nicht hat?
Schrittweise wieder vorgehen und unter Umständen dann noch ein bisschen Kleber mit anbringen an die Stellen, wo man gar nicht hinkommt. Beim Dachflächenfenster ist wirklich knifflig, weil hinterher der Blendrahmen innen drin, also der muss da noch rein irgendwie. Also das heißt, ich kann da nicht endlos Kleber angeben und kriege dann hinterher den Rahmen nicht mehr rein oder eine Ausbauplatte. Das ist so das Problem bei den Dachflächenfenstern. Die Ecken sind für viele, viele Sachen geeignet, auch zum Beispiel für Balkendurchdringungen, die in Mauerwerk reingehen. Die Firstfette wird oftmals nicht eingeklebt. Typischer Fehler, weil die verändert sich in ihren Maßen. Unter Umständen dreht die sich noch ein bisschen. Dann haben wir da eine Fuge. Und sowas kriege ich, die Ecken kriege ich viel, viel besser verklebt mit diesen Formteilen.
Und Balkendurchdringung bei Mauerwerk ist ein gutes Stichwort, weil viele glauben ja, dass Mauerwerk luftdicht ist. Also viele wissen gar nicht, dass nur verputztes Mauerwerk dicht ist. Und das ist ja auch so eine typische Sanierungssituation, die manchmal übersehen wird, oder? Diese Balkendurchdringungen.
Ja, bei Mauerwerk kann man davon ausgehen, dass alle Sorten von Mauerwerk irgendwie ziehen. Also beim Unterdruck sowohl die neueren Steine natürlich, weil die eben hohl sind, also Poroton, Kalksandstein hat Hohlräume einfach in der Stoßfuge. Die alten Mauern, da zieht es durch. Vollziegel, es zieht durch Bimssteine stellenweise. Bei Ytong ist es ein bisschen weniger. Bei den alten Mauern zieht es durch Bruchsandstein, Mauerwerk. Haben wir alles schon gehabt und, da sind so alle immer sehr erstaunt, die Beteiligten, die sowas dann mitkriegen. Deswegen nur verputzt oder nur verspachtelt, Glattstrich oder sonst was, da funktioniert's. Und
Ja, also ist die Lösung quasi, also ist die Lösung dann einen Glattstrich machen und dann den gescheiten Anschluss.
genau, an die Balken vielleicht dann noch die Risse ausspritzen, dann kriegt man das schon so weit dicht, dass das passt. Aber es ist verblüffend, wie stark es durch eigentlich ein voll vermörteltes Mauerwerk durchzieht.
Ja, aber damit hätten wir ja quasi die typischen Durchdringungen, die man auf einer Baustelle mit der. Damit haben wir jetzt die typischen Durchdringungen und Anschlüsse, die man, der Mann, Moment.
Wo?
Die Mann, denen Mann, okay, Moment. Damit hätten wir die typischen Durchdringungen und schwierige Anschlüsse, denen man auf Baustellen begegnet, jetzt mal zusammengefasst und die Lösung gesagt. Vielleicht noch mal ganz kurz. Bei Kabeln, große Empfehlung, Manschetten. Wenn man nicht mehr Manschetten benutzen kann, die man hin und her zuppeln kann, wie nennt man das? Die man hin und her
Bewegen.
bewegen kann, dann die Kabel mit Klebebänder nehmen und eventuell ausspritzen. Bei Kabelbäumen aufpassen, dass man nur 10 Kabel pro Kabelbaum zusammenfasst. Was hatten wir denn noch?
Ach, wir können gerade so weitermachen. Es gibt die Situation, dass der Lüftungsbauer alle Rohre, die Lüftungsmaschine, also das Lüftungsgerät steht außerhalb der beheizten Hülle. wird oft gemacht. Und dann gehen diese ganzen Lüftungskanäle 10, 15, 20, nee, 16 dann, also immer gerade Anzahl normalerweise, gehen dann durch die Luftdichtungsebene und oft an einer Stelle. Da wird es dann wirklich knifflig.
Ja, und am meisten empfehlen wir natürlich vorher planen und denken und Installationsebene schaffen. Und bei Rohrdurchdringungen auch wieder entweder mit kurzen Klebebandstücken umlaufen und längs des Rohres zur Folie, also schön schrittweise arbeiten oder einfach eine Rohrmanschette benutzen. Und bei Kunststofffenstern, was war deine Lösung nochmal bei Kunststofffenstern?
Bei Kunststofffenstern normalerweise auch mit Klebebändern arbeiten, weil es einfach einen besseren Anschluss gibt. Ja, und Kunststofffenster sind nochmal etwas knifflig, weil die Oberfläche eben, da klebt auf vielen Kunststofffenstern, kleben die Klebebänder oder Klebematerialien sehr schlecht. Das hat mit dem Trennmittel von der Strangpresse was zu tun, wo die Profile einfach rauskommen. Da muss man oftmals ausprobieren, ob es denn auch wirklich hält und funktioniert.
Dann also quasi ein Kombi mit Kleber und
Ja,
Klebeband.
oder vielleicht reinigen, da wo es denn nicht klebt. Kann man noch weitermachen. Also gibt es viele, viele Geschichten dazu zu erzählen.
Also auch positive Geschichten. Weil jetzt geht es um die
Natürlich.
Lösung, es geht ja nicht um die
Genau, man kann,
negativen.
um auf die Formteile
Ja.
zurückzukommen, Formteil ist ja auch eine Manschette zum Beispiel. Wenn es Formteile gibt, dann würde ich Formteile verwenden, weil es immer die wirtschaftlichere Lösung ist, weil es schneller geht. Das, was dieses Formteil mehr kostet, spare ich
An
an
der Zeit
Arbeitszeit
und ist
und
halt mehr
viel, viel
Sicherheit.
mehr.
Ja,
Ja, genau.
ist auf jeden Fall sicherer. Genau. Und bei Dachflächenfenster haben wir auch die Formteile als Empfehlung und bei Balkendurchdringung beim Mauerwerk auf jeden Fall wissen, dass Mauerwerk nicht luftdicht ist und dann auch wieder vorgefertigte Formteile zu nehmen und die Risse ausspritzen. Ja, dann auf jeden Fall. Ist doch toll.
Ja.
Danke für die zweite Folge. Diese Tipps. Und Moment, diese Tipps gibt es zusätzlich. Okay. Diese Tipps, die wir gerade durchgegangen sind, gibt es auch als Fachartikelserie von Holger und unseren Kollegen Jens Lüder-Herms von ProKlima. Den finden Sie im ProKlima-Blog. Wenn Sie es einfach als PDF lesen und verteilen wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail: heide.merkel@proklima.de. Und wenn Sie sonstige Fragen haben, entweder an mich oder an Holger, magst du deine.
Unter hm@bionik3.de.
Und wir verlinken die Kontaktdaten und alle anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, wie die Formteile oder Manschetten, auch in den Shownotes und auf bloer-door-wissen.de. Und zum Schluss wollte der Holger heute ein Geschenk verteilen. Geschenk ist immer zu groß gesagt, weil Geschenk hörst du ja immer, dann stelle ich mir so Geschenkpapier vor und eine Kiste, die ankommt.
Genau.
Aber du wolltest ja ein Angebot an die Bloer-door-Podcast-Hörer machen.
Zum Schluss möchte ich auch Danke sagen und dass Sie dran geblieben sind und uns zuhören. Ein spezielles Angebot habe ich noch. Wenn Sie eine knifflige Situation haben, bei der Sie nicht weiterkommen, dann schicken Sie einfach ein Foto oder einige Fotos und beschreiben kurz die Situation unter hm@bionic3.de beziehungsweise rufen Sie einfach an. Dann sprechen wir schon mal vorab und dann können wir entscheiden, was wir alles brauchen. Und dann fällt uns sicher eine.
Danke fürs Dabeisein und sagen Sie es ruhig weiter. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge von Bloer door Wissen, dem Podcast zu Klarheit und Qualität am Bau. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, kommentieren, teilen und einfach unsere Idee weiter verbreiten.